zur Debatte. Dokumentierte Vielfalt hören. Der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.
Herzlich willkommen in der Katholischen Akademie Bayern, meine sehr geehrten Damen und Herren. Mein Name ist Johannes Schiesel. Ich arbeite hier in der Akademie als Studienleiter. Leider können wir zurzeit kaum Präsenzveranstaltungen anbieten. Umso froher sind wir über die Möglichkeiten, mit unserer Reihe Akademie aktuell und anderen Angeboten wenigstens virtuell präsent zu sein. Unser heutiges Thema, Mutationen und Menschenleben, ist so aktuell wie kein anderes. Haben wir es doch seit nunmehr über einem Jahr mit der Corona-Pandemie zu tun. Es freut mich sehr, dass es uns gelungen ist, zwei Fachfrauen von höchstem Rang zu einem Gespräch zusammenzubringen, die das Thema aus zwei Blickrichtungen beleuchten können. Ich darf sie Ihnen kurz vorstellen. Frau Professorin Claudia Bausewein hat den Lehrstuhl für Palliativmedizin an der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität inne und ist Direktorin der entsprechenden Klinik in Großhadern. Darüber hinaus amtiert sie als Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin und leitet das Projekt PALPAN, in dem deutsche Unikliniken eine nationale Strategie für Palliativversorgung in Pandemiezeiten erarbeiten. Außerdem ist Claudia Bausewein Mitglied des Wissenschaftlichen Rats unserer Akademie. Sie unterhält sich mit unserem zweiten Gast, Frau Professorin Ulrike Protzer. Sie ist Direktorin des Instituts für Virologie an der Technischen Universität München und am Helmholtz-Zentrum. Eigentlich muss ich sie Ihnen nicht weiter vorstellen, ist sie doch die bayerische Fachfrau für das Coronavirus schlechthin, bekannt aus Funk und Fernsehen, wie es früher mal hieß. Im ersten Teil des Gesprächs der beiden Medizinerinnen soll es um die Mutationen gehen, deren Verbreitung uns leider noch nicht zur Ruhe kommen lässt. Im zweiten Teil dann soll es um das Leben mit und das Sterben am Coronavirus gehen. Doch nun genug der Vorrede, unsere beiden Protagonistinnen haben das Wort.
Liebe Frau Protzer, wir leben jetzt ein gutes Jahr mit der Pandemie. Wie würden Sie die Situation aktuell einschätzen?
Die ändert sich natürlich irgendwie, wie wir alle wissen, von Tag zu Tag. Mal sind wir auf einem ganz guten Weg, wir haben das Gefühl, wir haben das Ganze jetzt im Griff. Dann werden die Leute wieder lockerer, es finden mehr Kontakte statt. Dummerweise kamen jetzt auch noch diese Varianten um die Ecke, würde ich mal sagen. Und das hat einfach dann schon wieder zu einer angespannteren Situation geführt. Jetzt muss man mal sehen, wie sich das so im Verlauf entwickelt, denke ich.
Sie haben ja schon die Varianten gerade angesprochen. Wie kommt es eigentlich dazu, dass Viren mutieren und warum machen sie das?
Die Polymerasen, also diese Enzyme, die das Virusgenom vermehren, die bringen die Viren selber mit. Weil typischerweise hat die Zelle das nicht, was so ein Virus braucht. Und die machen Fehler. Die machen ja sehr, sehr viele neue Genome, in dem Fall jetzt RNA-Genome. Und die machen einfach Fehler ab und zu. Und dadurch mutieren die Viren. Jetzt mutiert dieses Virus noch relativ wenig, weil es nämlich neben dem Eiweiß, was die Vermehrung macht, noch andere Eiweiße, andere Enzyme an Bord hat, die das Ganze wieder reparieren. Die gucken also, war das richtig, was ich jetzt da gebaut, synthetisiert habe? Und wenn es einen Fehler gab, dann knabbern sie es wieder ab und die fangen wieder neue an, dran zu bauen. Also eigentlich für ein RNA-Virus ist das noch ein relativ stabiles Virus, aber trotzdem passieren einfach ab und zu Fehler. Und diese Fehler, die können dazu führen, dass so ein Virus neue Eigenschaften hat. Und dann ist die Frage, sind die Eigenschaften fürs Virus förderlich oder sind sie fürs Virus eher schädlich? Also wenn dann zum Beispiel irgendwas nicht mehr funktioniert im Replikationszyklus, das Oberflächenprotein ist kaputt oder auch dieses Vermehrungsenzym, die Polymerase ist kaputt, dann wird sich dieses Virus nicht weiter vermehren oder nicht weiter ausbreiten. Wenn aber diese zufällig eingetretene Mutation oder Veränderung im Erbgut des Virus, wenn die irgendeinen Vorteil bietet, dann setzt sie sich durch. Das ist dann nur noch pure Evolution.
Das heißt, muss ich mir das wirklich so vorstellen, dass irgendwo auf der Welt eine dieser Virusveränderungen sich so durchgesetzt hat, dass sie uns jetzt zum Beispiel tatsächlich beschäftigt mit dieser britischen Variante?
Wenn so eine Mutation, eine Veränderung des Erbguts einsetzt, dann ist die Frage immer, bringt es einen Vorteil fürs Virus oder bringt es einen Nachteil? In dem Moment, in dem jetzt ein Eiweiß kaputt geht, also sei es das Oberflächenprotein, mit dem es an einem Rezeptor bindet, oder auch das Vermehrungsenzym, dann hat das Virus einen Nachteil, dann wird sich das nicht rausselektieren, dann verschwindet es einfach wieder. Wenn aber diese Mutation irgendeinen Vorteil bietet, dann selektiert sich das raus. Und das ist dann letztendlich pure Evolution.
Das heißt, wir haben wahrscheinlich weltweit ganz viele solcher Mutationen. Und es gibt ja einige wenige, die sich zumindest bei uns in Europa gerade ziemlich durchsetzen. Diese britische, und früher hat man auch mal von der südafrikanischen gehört. Die ist aber so ein bisschen in den Hintergrund getreten, habe ich den Eindruck.
Es ist wahrscheinlich nicht so, dass irgendwo auf der Welt jetzt bei einem Menschen diese Variante entsteht und dann sich so über die ganze Welt ausbreitet. Sondern es ist eher so, dass bestimmte Bereiche im Virusgenom und der Eiweiße des Virus Mutationen tolerieren und dann Vorteile bringen. Und wenn da dann zufällig so eine Mutation passiert, dann wird die immer wieder rausselektiert. Und es ist ganz interessant, bei den ganzen Variants of Concern, also den neuen Varianten, die uns jetzt irgendwie Gedanken machen, bei denen ist eine Mutation immer die gleiche. Und es ist eine Mutation in dem Oberflächenprotein, in diesem Spike-Protein. Und die führt dazu, dass dieses Oberflächenprotein des Virus einfach fester an den Rezeptor bindet. Man muss sich das wie so ein Schlüssel-Schloss-Prinzip vorstellen. Da ist so ein bisschen was abgefeilt von dem Schlüssel und der passt jetzt einfach besser ins Schloss. Der flutscht jetzt da besser rein. Und das macht einen Vorteil für das Virus, weil es dann einfach schneller und besser anstecken kann, sich besser, dadurch besser ausbreiten kann. Es wird halt einfacher von einem zum anderen weitergegeben und dann sieht man das. Und alle Varianten, die wir jetzt so beobachten, sei es die britische, sei es die südafrikanische, sei es die brasilianische, die haben alle diese eine Mutation in dem Oberflächenprotein, der also dieses Eiweiß so ein bisschen besser an den Rezeptor binden lässt.
Wie schätzen Sie das ein? Was glauben Sie, wie das weitergeht mit der Pandemie? Weil wir waren ja eigentlich vielleicht im Februar so weit, dass wir gedacht haben, Mensch, wir kratzen die Kurve, sage ich jetzt einfach mal, und jetzt stehen wir wahrscheinlich vor dem nächsten Lockdown. Wie schätzen Sie das ein?
Wir haben das ja in anderen Ländern gesehen, dass diese Varianten, die ansteckender sind, dass die einfach sich doch sehr schnell ausbreiten und sehr schnell dominant werden. Das haben wir in England gesehen, das haben wir in Irland gesehen, das haben wir in Israel gesehen, wo es überall eine schnelle Ausbreitung dieser Varianten gab und dann auch eine Dominanz dieser Varianten. Und genau das ist das, was wir hier im Moment auch sehen. Und eigentlich, ehrlich gesagt, ist das schon durch. Wir haben eigentlich fast nur noch die britische Variante. Aber die ist halt ansteckender. Wenn ich sage immer so ganz gern das Beispiel bisher, wenn einer in der Familie zwei andere angesteckt hat von vier Familienmitgliedern, dann war das normal. Und jetzt mit der britischen Variante würde halt nicht nur zwei, sondern eben drei anstecken. Die ist 50% ansteckender und das äußert sich halt darin, dass ich eben nicht nur noch zwei, sondern drei oder nicht nur noch drei, sondern eben 4,5 Menschen anstecke, je nachdem, in welchem Stadium ich gerade bin. Und das führt dann dazu, dass das Virus sich schneller ausbreitet. Und das sieht man in allen Ländern, auch bei uns leider.
Jetzt ist es ja, aber sind diese Varianten nicht nur ansteckender, sondern scheinbar auch gefährlicher für die Menschen, die sie bekommen. Das heißt, die Erkrankungssymptome und Verläufe werden auch durch diese Varianten schwieriger?
Da ist die Situation zumindest jetzt für die häufige, für die britische Variante, meines Erachtens noch nicht ganz klar. Mhm. Es gibt 5 oder 6 Studien, die das untersucht haben. 4 sagen, es ist gefährlicher, 2 sagen, es ist nicht gefährlicher. Wenn man jetzt einen Durchschnitt sieht, würde man schon sagen, man wird ein bisschen mehr krank dadurch. Aber ich glaube, es ist noch nicht ganz eindeutig beantwortet. Das ist auf jeden Fall nicht so, dass jetzt plötzlich doppelt so viele Menschen ins Krankenhaus kommen. Also das muss man schon dazu sagen. Und der gute Punkt ist, man kann diese Variante natürlich genauso durch die Hygienemaßnahmen abhalten, wie das ursprüngliche Virus auch. Man muss sie aber schon noch ein bisschen konsequenter einsetzen. Also man darf da weniger nachlässig sein. Und die Impfungen, die wirken alle gegen die Varianten auch sehr gut. Zumindest gegen die britische.
Das wäre jetzt meine nächste Frage, weil in die Impfungen wird ja unheimlich viel Hoffnung gesetzt, auch in die verschiedenen Impfstoffe. Und Sie haben es gerade schon beantwortet. Das heißt, dass sozusagen diese Varianten bisher zumindest auf die Impfstoffe ansprechen oder andersrum die Impfstoffe diese Varianten mit abdecken würden. Wäre es denn denkbar, dass es Varianten gibt, wo das erstmal nicht der Fall ist? Und was würde das dann für die Impfstoffentwicklung bedeuten?
Das ist natürlich eine total wichtige Frage. Also gibt es diesen Impf-Escape? Und den scheint es tatsächlich bei dieser südafrikanischen Variante zu geben und auch bei der brasilianischen. Die sind sich sehr, sehr ähnlich, die beiden, muss man sagen. Die haben einfach zusätzliche Veränderungen in diesem Oberflächenprotein und die führen dazu, dass die Antikörper, die als Antwort auf eine Infektion von unserem Immunsystem gebildet werden, aber auch als Antwort auf eine Impfung vom Immunsystem gebildet werden, dass die nicht mehr so gut binden können. Und damit bin ich dann nicht mehr so gut geschützt gegen diese südafrikanische oder brasilianische Variante. Und es gibt tatsächlich eine Studie, die in Südafrika gemacht wurde, leider auch mit dem AstraZeneca-Impfstoff, die gezeigt hat, dass der dann nicht mehr gut wirksam war. In anderen Studien muss man aber sagen, sieht man schon eine Wirksamkeit. Also in Großbritannien wird ja sehr viel dieser AstraZeneca-Impfstoff verimpft und die sehen ja einen ganz rapiden Abfall derjenigen, die ins Krankenhaus kommen, derjenigen, die schwer krank sind. Also da scheint ja schon noch eine gewisse Wirksamkeit auch da zu sein.
Und können Impfstoffe dann in dem überschaubaren Zeitraum auch tatsächlich so angepasst werden, wenn andere Varianten auftauchen würden?
Das ist möglich. Mhm. Das ist, und da muss man sagen, es ist halt schon diese mRNA-Technologie, die ist ziemlich genial. Also nicht nur, weil es eine deutsche Erfindung ist und wir da schon so ein bisschen auch alle stolz drauf sind, aber das ist insofern eine geniale Technologie, als ich die mRNA-Moleküle, die synthetisiere ich. Also da sage ich einer Maschine, bau genau diese Reihenfolge von Ribonukleotiden aneinander. Und dann sage ich der Maschine einfach, jetzt baust du bitte kein A, sondern baust ein C stattdessen ein. Ja, das sind ja nur vier, die da aneinander gereiht werden in einer bestimmten Reihenfolge. Also ich kann so eine mRNA ganz, ganz einfach anpassen in der Synthese. Dann muss ich natürlich noch klären, kann ich so eine veränderte Sequenz ganz genauso als Impfstoff einsetzen. Aber das sind eigentlich keine großen Bedenken, weil wie nun ganz genau, ob diese Sequenz jetzt AACCT oder AACCU heißt, ist nicht so richtig relevant, glaube ich. Insofern, die kann man sehr, sehr einfach verändern. Man müsste da so eine Brückenstudie machen, wo man die miteinander vergleicht. Das überlegen die Regulatoren gerade, also in Deutschland, in Europa, wie man das machen könnte. Aber dann hat man eigentlich eine sehr schnelle Anpassungsmöglichkeit innerhalb von wenigen Wochen auf jegliche neu auftretende Variante.
Jetzt gibt es ja in der Zwischenzeit mehrere Impfstoffe, die ja sehr unterschiedliche, sage ich jetzt mal, Presse haben oder beziehungsweise auch in der Anwendung unterschiedlich sind. Jetzt leider scheinbar, wir wissen es ja nicht genau, auch im Nebenwirkungsprofil unterschiedlich sind. Wie würden Sie die einschätzen? Ich meine, das ist ja erstaunlich. Ich weiß, letztes Jahr im Sommer haben wir noch drüber geredet, es dauert Jahrzehnte oder Jahre, bis Impfstoffe entwickelt sind. Und jetzt ein Dreivierteljahr später haben wir 5 oder 6. Wie schätzen Sie das ein mit der Entwicklung und auch die Vergleichbarkeit dieser Impfstoffe?
Man muss diese Impfstoffe, glaube ich, in Klassen einteilen. Also zum ersten Punkt, es ist schon fantastisch, wie schnell das ging. Da haben natürlich viele Faktoren beigetragen. Da hat zum einen beigetragen, dass man schon, obwohl das ein neues Virus ist, insgesamt über diese Virusklasse sehr viel wusste, von dem ersten SARS-Coronavirus, von dem MERS-Coronavirus. Da wussten wir ja schon ganz genau, wie könnte so eine Impfung aussehen. Und dieses Wissen konnte man sofort, in dem Moment, in dem die Sequenz im Januar von den Chinesen bekannt gegeben wurde, in dem Moment konnte man das in das Design von Impfstoffen einsetzen. Also da hat man schon mal die ersten 3-4 Jahre wahrscheinlich an Forschung gespart. Dann hatte man zum Glück diese mRNA-Technologie einfach ready to go. Die war gerade so weit entwickelt, dass man auch gut für die Klinik Impfstoffe herstellen konnte. Ähnlich für die adenoviralen Vektoren. Auch die sind ja bisher nicht irgendwo zugelassen in Impfstoffen. Auch das ist ja eine neue Technologie. Und auch die war halt gerade so weit, dass man wirklich genug wusste, um sie gut einsetzen zu können. Und dann gab es einfach ein paar schlaue Leute, die geschalten haben und gesagt haben, ich habe die Technologie, hier ist die Sequenz, lass uns da einen Impfstoff draus machen. Und dann haben alle wirklich zusammengearbeitet. Dann hat die Forschung mit der Biotechnologieindustrie, mit der Pharmaindustrie, aber auch ganz eng mit den regulatorischen Behörden zusammengearbeitet. Denn die hat man ganz früh immer einbezogen in die Überlegungen und dadurch konnten auch die Studien viel gerichteter passieren. Sonst hätte man das auch nie hingekriegt, dass zwei Studien jetzt wie für die beiden mRNA-Vakzine so absolut gleich vom Ergebnis rauskommen. Das hing natürlich damit zusammen, dass man sich vorher gemeinsam ein optimales Design überlegt hatte und die dann ganz konsequent so durchgezogen hat. Insgesamt muss man aber sagen, wo man sie jetzt unterscheiden kann, ist schon die Klasse des Impfstoffs. Deswegen sagen wir auch immer ein mRNA-Impfstoff und stecken da den von BioNTech-Pfizer, den von Moderna und auch den von CureVac, der jetzt hoffentlich auch bald zugelassen wird, stecken wir einfach in einen Topf. Die sind wirklich sehr, sehr ähnlich und die sind auch von der Wirksamkeit her sehr ähnlich. Das sind ganz kleine Unterschiede in den Partikeln, mit denen die verabreicht werden, also in die formuliert werden, aber das ist es. Also bei den Fettzusammensetzungen da dieser Partikel. Und dann gibt es diese zweite Klasse, wo es momentan schon sehr viele gibt, das sind die adenoviralen Vektoren. Das ist also im Prinzip ein Adenovirus, was ausgehöhlt wurde, sodass es sich nicht mehr selbst vermehren kann und was dann ein Gen eingebaut hat für das SARS-Coronavirus, sodass es Immunität erzeugt. Und da gehört der AstraZeneca-Impfstoff dazu, da gehört der russische Sputnik 5 dazu, da gehören zwei der chinesischen Impfstoffe dazu und da gehört auch der neue von Johnson & Johnson dazu. Es ist also alles diese gleiche Klasse. Die verwenden dann jeweils ein bisschen andere Vektoren. Das kommt durch ein bisschen andere Typen der Adenoviren zustande. Teilweise, weil man nicht will, dass da jemand schon Immunität dagegen hat, nimmt man dann entweder seltene Typen aus dem Menschen oder man nimmt tatsächlich welche, die irgendwo aus dem Schimpansen oder so kommen. Aber das ist dann wieder so eine Klasse für sich. Und dann gibt es auch noch die klassischen Impfstoffe. Da ist jetzt noch gar keiner zugelassen, aber die kommen auch. Das sind dann proteinbasierte, wo man in der Hefe, in der Bäckerhefe oder in Kolibakterien rekombinante Proteine herstellt. Die muss man dann mit einem Wirkverstärker versehen. Das geht nicht anders. Aber solche Vakzine erwarten wir eigentlich auch in nächster Zeit.
Das heißt, es wird noch mehr Impfstoffe geben. Wir werden ja auch wahrscheinlich noch deutlich mehr brauchen. Sie haben es jetzt schon so ein paar Mal gesagt, China, Südafrika, Brasilien, das ist ja eine weltweite Pandemie. Und wenn wir ja in manche Länder schauen, wie Brasilien, wie Indien, da ja, ist ja noch eine große Not in Bezug auf die Aufbreitung und die Situation der Menschen. Wie schätzen Sie das ein, selbst wenn es uns in Deutschland, in Europa gelingen sollte, diese Pandemie besser in den Griff zu bekommen? Ich möchte gar nicht mal sagen, dass sie verschwindet, aber das wird ja auch im Rahmen der Globalisierung durchaus einen Einfluss haben, wenn es in Lateinamerika, in Südamerika, in anderen Kontinenten tatsächlich noch weiter die Pandemie grassiert. Wie schätzen Sie das ein?
Das ist absolut bedeutend und ich glaube, wir müssen auch anfangen, darüber nachzudenken, ob wir wirklich alle Impfstoffe nur in den 5, 6, 7 reichsten Ländern der Welt einsetzen wollen oder ob wir nicht auch anfangen müssen, viel mehr Impfstoffe global zu verteilen und einzusetzen. Denn sonst ist es ja wunderbar, wenn wir dann das Virus bei uns einigermaßen im Griff haben. Aber wenn es im Rest der Welt weiter zirkuliert, irgendwann lässt unsere Impfantwort ja auch nach, dann kommt es einfach gerade wieder. Und ich glaube, es gehört so ein bisschen auch zu einer globalen Verantwortung, dass wir das schon mit im Auge behalten.
Also ich denke auch, und ich meine, Mobilität wird ja sonst massiv eingeschränkt werden auch. Und wir sehen ja auch, wie das in Australien oder Neuseeland ist, die es dann durch massive Abschottung ein Stück weit schaffen. Und dann trotzdem tauchen immer wieder Fälle auf. Also das wird sicher eine Herausforderung bleiben.
Sehe ich auch so. Und ich glaube, es ist ja auch eine globale Verantwortung, die wir haben, die wir irgendwo wahrnehmen müssen. Ich meine, wir nehmen natürlich sehr viel Verantwortung wahr hier für die Patienten bei uns in Deutschland. Ich meine, da stehen Sie, glaube ich, an vorderster Front. Darf ich vielleicht mal zurückfragen, was hat sich denn so für Sie verändert? Wir haben jetzt nur so über die Viren gesprochen.
Ja, was hat sich verändert in dem laufenden Jahr? Das hinter uns liegt relativ viel und sehr, sehr unterschiedlich. Das eine, man muss sagen, am Anfang der Pandemie wurden ja die Krankenhäuser zugemacht und komplett umorganisiert. Also im Klinikum Großhadern, das war faszinierend zu sehen, in welchem Tempo neue Konzepte gestaltet wurden, wirklich neue Stationen, neue Intensivstationen geschaffen wurden. aber natürlich am Anfang, weil wir ja überhaupt keine Ahnung im Umgang mit dieser Pandemie hatten, sehr strikte Isolationsmaßnahmen waren und gerade bei schwerkranken und sterbenden Menschen, wenn wir jetzt erstmal über die Patienten, die an einer Covid-Erkrankung verstorben sind, viele dieser Menschen in Isolation gestorben sind, auf normalen Covid-Stationen, auf den Intensivstationen. Wir immer wieder gehört haben und teilweise noch hören von Angehörigen, die keinen Kontakt mehr hatten, die haben den Krankenwagen bestellt. Dann ist der Patient ins Klinikum gekommen, auf die Intensivstation und es hat lang gedauert, bis wieder Kontakte entstehen konnten oder manchmal sind die Menschen dann auch verstorben. Und die Angehörigen haben es dann erfahren, aber hatten sozusagen 10, 14 Tage keinen Kontakt mehr. Und das ist natürlich gerade für jemand, der dann stirbt, wahrscheinlich auch sehr schnell und unerwartet stirbt, ist es natürlich sehr, sehr traumatisierend für die Angehörigen, aber natürlich auch für die Patienten, die alleine und in Einsamkeit sterben oder gestorben sind. Wir haben im Laufe des Jahres dann schon gelernt, besser damit umzugehen. Also das eine war, dass gerade die Kolleginnen und Kollegen auf den Intensivstationen schon versucht haben, sehr proaktiv auf die Angehörigen zuzugehen, Telefonsprechstunden eingerichtet haben, damit wenigstens Informationsfluss da ist. Es gab zum Beispiel eine große Spende mit Tablets, die wir fürs Klinikum bekommen haben, sodass sozusagen virtueller Kontakt entstehen konnte. Im Laufe der Zeit wurden die Besucherregelungen doch dahingehend angepasst, dass Angehörige zu sterbenden Patienten jetzt auch kommen dürfen, mit entsprechender Schutzkleidung, Hygienemaßnahmen und so weiter.
Wie ist da Ihre Einschätzung? Sehr interessant, dass Sie sagen, der Kontakt wird dann virtuell hergestellt. Wie viel kann das denn ersetzen? Dass es nicht komplett ersetzen kann, ist irgendwie klar, aber...
Es ist genau der Punkt. Es ist sicher nicht komplett und es ist natürlich, was fehlt, ist so ein Stück weit die körperliche Nähe. Wenn man vielleicht auch gar nicht mehr reden kann oder will, die Hand zu halten, da zu sein, das ist natürlich virtuell ganz schwierig. Und auf der anderen Seite, diese sehr kranken Menschen brauchen dann Unterstützung, weil sie vielleicht so ein Tablet, gerade ältere Menschen, gar nicht bedienen können. Auf der anderen Seite ist es immer noch besser, als gar keinen Kontakt zu haben. Und ich glaube, wir haben auch dann gelernt, sozusagen, wie man damit umgeht. Auch die Betroffenen haben es ein Stück weit gelernt, die Angehörigen. Aber es wird nie den persönlichen Kontakt ersetzen, das ist ganz klar.
Ja, ich stelle mir es aber auch schwierig vor, selbst wenn mein Angehöriger kommt. Und es sind ja dann doch sehr viel gerade in der ersten, also am Ende der ersten und in der zweiten Welle ältere Menschen gewesen. Und dann kommen die Angehörigen so komplett vermummt und man erkennt die vielleicht gar nicht mehr so richtig. Ist das nicht auch eine Belastung?
Das ist eine Herausforderung, das ist ganz richtig. Ich meine auch selbst für uns oder für die Pflegenden, wenn wir bei den Patienten sind, wenn ich auf der Palliativstation, und das sind ja nicht mal Covid-Patienten, aber wenn ich Patienten erstmalig sehe, dann nehme ich immer einen Moment die Maske ab und sage, schauen Sie mal, so sehe ich ohne Maske aus, dass die einmal ein Gesicht haben für einen Moment, aber dann braucht das natürlich wieder die Maske. Und ich denke, gerade für ältere Menschen, und wir haben ja die Situation gehabt, dass sehr, sehr viele Menschen aus den Alten- und Pflegeheimen auch in die Krankenhäuser gebracht worden sind. Das sind vielleicht sogar Menschen, die manchmal auch vielleicht schon im Heim etwas verwirrt gewesen sind, auch dort schon bettlägerig waren. Und da hat man sicher in dem Übereifer und einer etwas unreflektierten Überaktivität die Menschen ins Krankenhaus gebracht. Das ist natürlich nicht nur der Ortswechsel, sondern dann auch noch diese Masken. Das kann ich mir schon vorstellen, dass das für ältere Menschen ganz, ganz schwierig ist. Oder dass die, wenn die so, sag ich jetzt mal, sich im Heim oder zu Hause orientieren konnten, aber dann neue Umgebung und Masken, das ist schon dann eine große Belastung. Und es sind ja auch immer wieder, auch im Rahmen der Covid-Erkrankung, durchaus starke Unruhesymptome, Deliersymptome beschrieben worden.
Gerade man kriegt auch in der Sterbephase. Ja auch einfach keine Luft. Ich meine, es ist ja auch extrem unangenehm. Ja. Also ist ja auch verständlich, dass man da sehr unruhig wird. Ja.
Absolut. Wobei, das fand ich ganz interessant. Wir haben am Anfang, ich hatte recht viel Kontakt zu den Kolleginnen und Kollegen in Italien, den Palliativmedizinerin dort, und gerade so im März, in den ersten Wochen, haben wir immer wieder mal telefoniert, weil ich einfach wissen wollte, was läuft da eigentlich, was passiert da? Und da kennen wir auch aus den Medien, gab es schon immer wieder sehr erschreckende Berichte mit stärksten Atemnotzuständen, mit Erstickungszuständen, dann entsprechend Unruhe und Delir. So dass wir eigentlich so gesagt haben, Mensch, wir müssen ganz proaktiv mit entsprechenden Medikamenten agieren, Morphin gegengeben, die Atemnot, Beruhigungsmittel. Haben aber dann im Laufe des Jahres gelernt, dass gerade bei älteren Menschen durch die Berichte aus den Alten- und Pflegeheimen von Patientinnen und Patienten, die dann doch dort auch weiter betreut wurden, es durchaus auch eine ganze Reihe von Patientinnen und Patienten gab, die relativ friedlich eingeschlafen sind mit ihrer Covid-Erkrankung, wo es also nicht zu diesen Zuständen gekommen ist. Nur das Problem ist, wir wissen ja immer im Vorfeld nicht, wer wird welche Symptomatik entwickeln. Und das ist so der Punkt. Am Anfang haben natürlich alle gesprochen über Intensivkapazitäten, über Beatmungsplätze. Das war ja sehr stark in den Medien. Und die Palliativmedizin spielte erstmal überhaupt keine Rolle. Ich habe bei uns im Klinikum angefangen, mich aktiv einzubringen. Das wurde sehr geschätzt, aber die wirkliche Frage war, warum sozusagen, was ist denn unsere Rolle? Und wir haben dann eben schon deutlich gemacht, zum Beispiel durch die Entwicklung von Handlungsempfehlungen für im Klinikum, aber auch in der Fachgesellschaft, wie gehe ich eben einen Arzt, eine Ärztin um mit Atemnot, mit Unruhe, mit Angstzuständen, der eben kein Palliativmediziner oder keine Palliativmedizinerin ist. Da haben wir also Empfehlungen gegeben. Und als ich so die Berichte beobachtet habe, aber gleichzeitig auch gehört habe, dass zum Beispiel Palliativstationen geschlossen wurden und in Covid-Stationen umgewandelt wurden und bis heute auch nicht wieder eröffnet sind. Und auf der anderen Seite wir auch Unikliniken hatten, die zu einer bestehenden Palliativstation noch 3 weitere eröffnet hat, in der Annahme eines Sturms von Patienten, die sterben werden. Ich gedacht, dieses Spektrum ist so weit. Und wir haben gehört, unsere ambulanten Teams konnten keine Hausbesuche mehr machen, haben keine Schutzausrüstung bekommen, durften nicht mehr in die Alten- und Pflegeheime gehen. Dass wir uns natürlich auch untereinander, wir Palliativmediziner in Deutschland sind relativ gut vernetzt, zusammengetan haben und gesagt haben, eigentlich müssen wir hier was machen. Wir müssen die Palliativmedizin, die Sterbebegleitung, diese Frage, wie kann auch in einer Pandemiesituation würdevoll gestorben werden, das müssen wir irgendwie versuchen, an die vorderste Front zu bringen.
Ja. Es war ja immer wieder die Diskussion, müssen wir irgendwann in eine Situation der Triage
Richtig,
kommen?
Das kam auch noch dazu.
Also zum Glück sind wir ja eigentlich in Deutschland nicht an der Situation gestanden. Wir haben das Ganze früh genug gebremst bekommen. Aber in dieser Triage-Situation, wo man dann überlegt, legt man jemanden noch auf die Intensiv oder nicht und wen legt man auf eine Intensivstation, habe ich mir oft gedacht, auch so ein bisschen an meine eigenen Eltern denken, die hätten auch gesagt, ich will da gar nicht mehr an eine Beatmung. Also ich will da lieber in Würde auf einer Palliativstation versterben, wenn man mir nicht anders helfen kann, als dass ich nochmal auf eine Intensivstation komme und dort beatmet werde. Wie sehen Sie das?
Sie sprechen einen extrem wichtigen Punkt an, der wirklich sehr intensiv diskutiert wurde und der hat ja noch nicht mal was mit Triage, ehrlich gesagt, zu tun, sondern wir brauchen ja für jede medizinische Behandlung, und das ist egal, ob ich jetzt ein Antibiotikum gebe oder einen Patienten auf die Intensivstation lege, brauchen wir eine Indikation und dann brauchen wir das Einverständnis der Patienten. Der Patientenwille spielt ja eine ganz große Rolle und wir können ja nicht Menschen gegen ihren Willen auf eine Intensivstation legen oder beatmen. Und ich glaube, in der Überaktivität, es gab ja dann auch Politiker, die gesagt haben, es darf keiner an Covid sterben, auch die älteren Menschen nicht. Es gab teilweise Empfehlungen, jeder aus dem Alten- und Pflegeheim, der an Covid erkrankt, muss ins Krankenhaus gebracht werden. Wo wir gesagt haben, halt Leute, das kann doch gar nicht sein. Wir müssen doch das individuell entscheiden. Wie ist die Indikation, wie ist aber auch die Patientensituation? Ein älterer, schon sehr gebrechlicher Mensch, der vielleicht schon eine Herz- und Lungengrunderkrankung hat, der sagt, ich will das vielleicht gar nicht mehr. Und dann können wir das nicht gegen den Willen tun. Und da haben wir auch sehr darauf gedrängt, dass man sozusagen natürlich auch bei diesen Entscheidungen den Patientenwillen ganz stark mit einbeziehen muss. Und das ist natürlich später in der Triage-Frage, die ja vor allen Dingen für die Frage der Ressourcenknappheit ist. Also wir haben eben nicht mehr genug Beatmungsbetten und müssen uns entscheiden. Dann braucht es natürlich neben dem Patientenwillen auch patientenindividuelle Kriterien, die helfen können. Das sind keine Schwarz-Weiß-Kriterien, aber die helfen können zu entscheiden.
Inwieweit ist da dann in so einer Situation auch die Rolle für die Seelsorge oder für die Kirche da? Also wenn jetzt jemand sagt, ich möchte jetzt nicht mehr auf die Intensivstation. Ich finde es okay, wenn ich hier einen Sauerstoff in der Nase habe und wenn ich versorgt werde, soweit ich kann. Aber ich will nicht mehr auf die Intensivstation. Wie beziehen Sie da dann auch die Seelsorge mit ein? Und ja, wie geht man da auf die Menschen zu?
Ich meine, auch das ist ein ganz wichtiger Punkt. In der Begleitung von schwerkranken und sterbenden Menschen geht es ja nicht nur um ärztliche und pflegerische Begleitung, sondern auch um das psychische Befinden der Patienten. Aber letztlich auch um spirituell existenzielle Fragen. Aber in der Regel geht es gerade in solchen Extremsituationen erstmal um Menschen, die auch jetzt nicht nur die medizinische und pflegerische Brille haben, sondern einfach mal da sind, auch Zeit verbringen können. Das ist natürlich auf so Isolationsstationen viel schwieriger. Wir haben das Glück, dass wir bei uns im Klinikum in Großhadern, aber ich denke, das ist ähnlich im Rechts der Isar und zum Glück auch an vielen Krankenhäusern, eine sehr gut vernetzte und sehr gut funktionierende Seelsorge haben. Also das heißt hauptamtliche Seelsorgende, aber auch ehrenamtliche Seelsorgende, die auf Stationen gehen und Menschen eben auch begleiten. Und auch da war am Anfang eine sehr große Unsicherheit. Dürfen jetzt zum Beispiel die Seelsorger kommen? Gehören die zum Behandlungsteam oder nicht? Auch da mussten wir erst lernen, damit umzugehen. Bei uns auf der Palliativstation sind sie fester Bestandteil des Teams. Aber auf den allgemeinen Stationen war das erstmal natürlich auch eine Frage. Aber wir haben uns zum Beispiel in Großhadern zusammengetan und haben mit den Psychosomatikern, den Seelsorgern, den Psychoonkologen, den Psychologen und wir Palliativmediziner zusammengetan und haben fürs gesamte Klinikum ein psychosoziales Konzept gestrickt, um sozusagen Ressourcen anzubieten, eine Hotline anzubieten für Patientinnen, für Angehörige, für Mitarbeitende. Und da haben die Seelsorger eine ganz wichtige Rolle gespielt. Die haben zum Beispiel von sich heraus eine Hotline für Patientinnen und Patienten angeboten. Ich weiß, dass es in der Erzdiözese in München-Freising eine Gruppe gab, die sich darum gekümmert hat, dass zum Beispiel Seelsorge in den Gemeindebereichen, die also Menschen zu Hause und in den Pflegeheimen besuchen, dass die ausgerüstet werden mit Schutzkleidung, mit entsprechenden Equipment, weil das war natürlich kein Gesundheitsamt, kein Pandemiestab in irgendeinem Ministerium, hatte das auf dem Plan. Das musste also organisiert werden oder teilweise auch gekauft werden. Aber hier gab es schon auch Konzepte für den Gemeindebereich, für den ambulanten Bereich. Und gerade wenn die Zeit knapp ist oder die Ärzte und Pflegenden wirklich auch so an ihre Grenzen kommen, körperlich, zeitlich, seelisch, dann ist es wichtig, auch diese Berufsgruppen zu haben. Und da spielen die Seelsorgenden eine große Rolle.
Ich fand das sehr beeindruckend. Wir haben das sehr ähnlich gemacht bei unserem Klinikum, so Konzepte, wie können auch Seelsorger zu den Patienten, zu den Sterbenden gehen, die es wünschen, natürlich nur. Wie kriegt man das hin? Und das kriegt man ja ganz gut hin. Und wir sind dann, und das fand ich schon sehr beeindruckend, sind die Kirchen aktiv auf uns zugekommen, ob sie da nicht unterstützen könnten. Weil schon auch nach draußen, glaube ich, klar wurde, dass die Pflegenden und die Ärzte einfach schon unter Druck waren und gar nicht die Zeit oft für den Patienten hatten. Ja, da musste man natürlich gute Sicherheitskonzepte haben, aber ich glaube, das war schon es ist immer noch sehr, sehr hilfreich. Und da vielleicht abschließend nochmal die Frage, wir haben jetzt zum Glück die älteren Menschen doch, zumindest die über 80-Jährigen, fast alle geimpft. Wir sehen ja einen dramatischen Abfall der Infektionen dort. Wir sehen eine deutliche Entlastung der Krankenhäuser, gerade mit der Aufnahme älterer Menschen. Aber das wird bei Ihnen ähnlich sein. Es sind jetzt wieder mehr die Jüngeren, die kommen. So ein bisschen wie in der ersten Welle, wo die ganzen Skifahrer zurückkamen. Und da gab es natürlich auch sehr schwierige Situationen, wenn dann ein junger Familienvater eben es doch nicht geschafft hat und man damit mit umgehen musste. Wie sehen Sie da die Rolle der Palliativmedizin oder ganz spezifisch dann vielleicht auch der Seelsorge in der Unterstützung? Ist das nicht noch schwieriger sogar?
Das sind natürlich ein Stück weit andere Lebenssituationen oder Menschen in anderen Lebensphasen, die es trifft. Und das ist gerade, wenn dann vielleicht auch Kinder da sind, wenn es junge Menschen sind, ein Stück weit auch hat es eine andere Dramatik. Ich denke, auch bei älteren Menschen ist es oft nicht immer so einfach, aber es hat eine andere Dramatik. Und es ist ganz wichtig, dass wir vor allen Dingen auch darauf achten, und da spielt die Seelsorge eine Rolle, da spielen aber auch Aspekte wie Trauerbegleitung zum Beispiel eine Rolle, dass Angehörige, die eben ein Stück weit fast auch mit traumatisiert sind durch die Situation, eben vielleicht doch nicht dabei sein können zum Sterben oder Sterben auf Intensivstationen mitzuerleben, was ja auch nicht ganz so einfach von der Konstellation ist, dass wir hier eigentlich auch eine Form von Nachbegleitung, Nachbetreuung brauchen. Und ich glaube, dass da die Seelsorgenden, zumindest für die Menschen, wo auch Kontakte in die Gemeinden sind, wieder eine sehr wichtige Rolle spielen. Aber das natürlich auch für Menschen, die jetzt nicht kirchlich gebunden oder eingebunden sind, dass man auch da überlegen muss, was gibt es für Angebote, für Trauerangebote, um diese Angehörigen durch diese sicher nicht einfache Trauerzeit auch begleiten zu können. Da spielt die Palliativmedizin per se vielleicht nicht mehr eine ganz so große Rolle, aber Palliativmedizin, Palliativversorgung, Hospizarbeit hängen ja eng zusammen und gerade in der Hospizarbeit gibt es viele Trauerangebote und da wird nicht unterschieden, ob jetzt jemand in dem Hospiz oder woanders gestorben ist, sondern da gibt es Möglichkeiten, dass Trauernde sich tatsächlich auch hinwenden können.
Und auch die Angehörigen dann nachher vielleicht noch ein bisschen weiter begleiten.
Genau, nach dem Versterben. Aber es ist natürlich auch wichtig, in der Phase vorher, wo vielleicht noch gar nicht klar ist, in welche Richtung das geht, die Menschen zu unterstützen, weil viele, gerade die Jüngeren, die nicht sozusagen vertraut sind mit längerer Krankheit, mit chronischer Erkrankung, sondern die wahrscheinlich aus dem vollen Leben herauskommen, da ist ja der Schock auch für die Familie, für die Angehörigen noch größer. Das heißt, die brauchen natürlich auch vorher idealerweise eine sehr gute Begleitung.
Dann hoffe ich mal, dass wir viel gelernt haben aus dem, was bisher jetzt im vergangenen Jahr so passiert ist und dass wir vielleicht jetzt doch schon noch mal ein Schrittchen weiter sind.
Ich denke auf jeden Fall. Also von palliativmedizinischer Seite haben wir viel gelernt. Wir haben viel versucht, jetzt tatsächlich in Konzepte zu gießen. Und die Frage ist, jetzt wird die Pandemie ja erstmal weitergehen, greifen die dann? Aber es ist ja auch die Sorge, dass das eigentlich ein Dauerthema sein wird, ob das jetzt Corona heißt oder später mal anders. Und ich glaube, es ist schon gut, dass wir uns alle Gedanken machen, wie sind wir auch als Gesundheitssystem aufgestellt für solche extremen Situationen.
Sie hörten zur Debatte Dokumentierte Vielfalt hören, der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.